ARD Sounds.
Ich habe immer das Gefühl, also es ist sehr leicht, so Verschwörungstheorien zu verfallen. Ne?
Die Umstände sind hochgradig dubios und wir kennen sie bis heute nicht. Niemand weiß es wirklich, außer Jeffrey Epstein selbst, wie er gestorben ist.
Da haben Leute übernachtet wie Prinz Andrew. So, warum filme ich die auf dem Klo? Was mache ich mit dem Material?
Das Justizministerium ist eine Behörde der Regierung. Das ist keine unabhängige Institution, sondern Donald Trump ist ihr Chef. Und er hat die volle Kontrolle darüber, was veröffentlicht wird und was nicht. Alles andere anzunehmen wäre total naiv.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000, ein Podcast von Enjoy. Normalerweise verbringe ich hier jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Aber diese Woche machen wir mal was anderes. Mein geplanter Gast ist nämlich kurzfristig krank geworden und ich habe die Gelegenheit genutzt, um endlich ein Thema anzugehen, das mich schon lange beschäftigt, ohne dass ich je wirklich tief reingeschaut hätte, nämlich der Fall Jeffrey Epstein. Dieser Skandal wabert seit Jahren durch die Nachrichten, zuletzt durch die Veröffentlichung der Epstein-Files. Aber ich habe ehrlich gesagt immer nur so Versatzstücke mitbekommen. Da kam mal kurz was in den Nachrichten, mal irgendwo eine Überschrift oder ja, so ein Post auf Social Media. Falls es euch ähnlich geht, kann ich versprechen, das ändern wir heute. Ich spreche mit zwei Kollegen, die sich intensiv mit dem Fall auseinandersetzen. Annette Kammerer ist Journalistin im Investigativressort des NDR und recherchiert dort zu und in den Files. Samuel Jakisch ist ARD-Korrespondent in Washington und liefert uns die amerikanische Perspektive. In dieser Folge klären wir also, wer war Jeffrey Epstein? Wie konnte er über Jahre einen Ring zur sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen betreiben und das mitten in der globalen Elite, in der alle wegsahen oder sogar mitmachten? Was sagen uns die nun veröffentlichten Millionen von Akten darüber, wie Macht wirklich funktioniert? Und warum fühlt es sich trotzdem so an, als würden wir immer noch nicht die ganze Wahrheit kennen? Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. In dieser Folge geht es um sexuellen Missbrauch und um Selbstmord. Wenn es euch mit diesen Themen nicht gut geht, dann überspringt die Folge lieber. In zwei Wochen habe ich dann wieder einen Gast mit wirklich komplett anderen Themen. Versprochen. Jeffrey Epstein, das ist dieser Name, den man seit einiger Zeit sehr häufig hört, jetzt gerade wieder plötzlich überall. Wer war das überhaupt?
Also Jeffrey Epstein kommt aus New York, 60er Jahre, 50er Jahre, seine Familie Mittelschicht. Er studiert zweimal Mathematik, macht aber keinen Abschluss, aber er wird Lehrer an einer Privatschule, wo er sehr reiche Eltern kennenlernt. Und Jeffrey Epstein ist schon in diesem Alter super charmant, sehr charismatisch, extrem überzeugend und ein kleiner Aufschneider, dem es gelingt, in Elitekreise vorzudringen, ohne dass er dafür die soziale oder die formale Qualifikation hat. Er ist dann plötzlich sehr schnell für sehr reiche Menschen sowas wie ein Anlageberater, ein Vermögensverwalter, so eine Art Typ für alles, was mit Geld zu tun hat. Der wickelt Immobiliengeschäfte ab, er handelt mit Kunst, er kennt Steuertricks, Stiftungsmodelle, wie man das machen muss, um das irgendwo hin zu verschieben, das Geld. Und er weiß, wie man gut feiert. Er stellt diese ganzen Leute, die er da kennenlernt, einander vor. Er vermittelt Interessen und Angebote und er kassiert überall sehr diskret eine Provision. Mal ein 0,5% hier, 2% dort und bringt es so in relativ kurzer Zeit, wir sind jetzt in den 80er, 90ern, zu sehr vielen Millionen Dollar. Und die ganzen reichen Menschen, die sich aufhalten in seiner Nähe, die werden immer reicher dabei. Und es entsteht so eine Art Mythos um ihn in New York City und der Region. Und er steigt dadurch immer weiter auf.
Und das heißt also, ganz lange war der so ein, im Amerikanischen gibt es auch, glaube ich, so ein Wort, so ein Social Animal und jemand, mit dem man sich wahrscheinlich gerne umgeben hat. Wann gab es denn erste Hinweise darauf, dass dieser Mann kriminell ist?
Naja, 2005 würde ich mal sagen, war so ein Drehpunkt. Da melden sich bei der Polizei in Palm Beach, ist das, ein Mann und eine Frau, zwei Eltern, und sie sagen, unsere Tochter, die ist 14 Jahre alt, die geht auf die Highschool und die geht mehrfach, war die jetzt in der Villa von diesem Jeffrey Epstein und die ist dort bedrängt worden und die ist dort bezahlt worden, um wörtlich Massagen zu geben. Und die Polizei untersucht das und es finden dann ganz schnell weitere junge Mädchen, die davon berichten, dass sie Geld bekommen haben, um sexuelle Dienstleistungen oder irgendwelche Massagen auszuführen. Es gibt verdeckte Ermittlungen im Kreis Epstein über ein Jahr lang, Hausdurchsuchungen, alles, irgendwann übernimmt das FBI. Und 2006 dann wird Epstein auch festgenommen, wegen dem Verdacht, Prostitution mit Minderjährigen betrieben zu haben. Und er kommt dann gegen eine lächerliche Kaution erstmal frei. Aber spätestens hier muss jedem klar sein, dass dieser Mann hochproblematische Sachen macht. Und es gibt auch früher schon Hinweise in den 90ern von Eltern, von besorgten Menschen aus dem Umkreis. Aber in dieser Zeit scheitert das meistens an der fehlenden Reaktion der Polizei. Die nehmen das nicht ernst. Und da kommt es noch nicht so sehr an die Öffentlichkeit wie dann spätestens 2005.
Also das heißt, wir hatten einen verurteilten Sexualstraftäter, der in den Nullerjahren aus dem Gefängnis entlassen wurde. Und hat er dann einfach noch so weitergemacht, Annette?
Also die Files, die uns ja jetzt vorliegen, die zeigen eigentlich, ja, also es scheint so, als wäre er davon relativ unbescholten davongekommen. Und es ist ja auch so, dass er in diesem Deal, den er bekommen hat, er musste ein paar Monate hinter Gittern, aber das noch nicht mal richtig, sondern durfte das auf seiner Insel absitzen. Und auch nicht mal daran hat er sich gehalten. Also jetzt scheint doch auch belegt zu sein, dass er mit seinem Privatjet dann da raus nochmal wohin geflogen ist von seiner Insel oder ständig sogar nach Europa geflogen ist. Noch nicht mal da hat er wirklich dafür quasi abbüßen müssen, hat aber dadurch auch zumindest im State Florida dann weitere, Ermittlungen gegen ihn sich sozusagen freigekauft, in Anführungsstrichen, beziehungsweise abgesessen.
Und das hat ganz viel gemacht mit den Menschen hier in den USA, damals schon, aber auch bis heute. Dieser Prozess, der da war, 2008, 2009, so in der Drehe, der dann mit diesem sehr süßen, sehr einfachen, sehr bequemen Deal geendet ist, so ein bisschen auf die Finger klopfen und du kriegst hier so ein bisschen was, aber das ist nicht wirklich eine Strafe. Das hat einen extremen Vertrauensverlust, ein ganz großes Ungerechtigkeitsgefühl hinterlassen. Nicht nur bei den Opfern, damals auch in der Öffentlichkeit. Juristisch war das, ehrlich gesagt, eine Katastrophe. Eigentlich war die Idee nicht schlecht, dass man sagt, es geht jetzt erstmal darum, diesen Mann zu stoppen und nicht jetzt so sehr zu gucken, wer war da noch beteiligt und wer hat das möglich gemacht, so, sondern man hat versucht, ihn irgendwie aus dem Verkehr zu ziehen und sich nicht so sehr, also zu fragen, was hat der falsch gemacht, und deswegen hat man sich auch so sehr auf diese Prostitution konzentriert. Wenn man jetzt die einzelnen Taten hätte rekonstruieren müssen, dann ist das juristisch wahnsinnig schwer. Du brauchst immer ein Opfer, das bereit ist auszusagen. Das war damals, ne, das sind junge Mädchen, besonders schutzbedürftig, kannst du ihnen sie nicht zu zwingen. Und es braucht immer eine konkrete Tat, ein Datum, eine Uhrzeit, einen Ort, und das muss alles felsenfest belegt werden. Und deswegen hat man damals gesagt, nee, lass darauf konzentrieren, dass der Mann das so systemisch betrieben hat. Aber auch das konnte man nicht komplett so beweisen, wie es nötig gewesen wäre. Und deswegen hat man irgendwann gesagt, okay, wir gehen auf diesen Deal. Er bekennt sich schuldig für Anstiftung zur Prostitution. Minderjährige, es ist nur so ein Halb. Und dafür lassen wir ganz viele andere Anklagen fallen. Und das ist nicht unüblich, aber es hat für einen ganz großen Frust gesorgt in der Öffentlichkeit.
Also das ist ja auch die Faszination dieser Plea-Deal, ne, von dem du jetzt sprichst, Samuel. Da hat mir ein Kollege vorhin erzählt, dass er das so krass findet, dass eigentlich das Police Department in Florida hat 2 Jahre lang jeden Tag seinen Müll abgeholt. Das konnte man jetzt in den Files sehen. Das heißt, die haben ein Müllauto gekauft, die Leute angestellt, immer schön draufgeschrieben und dann haben die jeden Tag diesen Müll sortiert. Und die haben irgendwie mit Dutzenden Mädchen gesprochen. Also die hatten eigentlich alles, was sie brauchten. Und dann kam aber die Bundesbehörde rein und hat gesagt, jetzt übernehmen wir. Und in den Files kann man scheinbar lesen, wie unglaublich ungerecht die das empfinden und quasi ein bisschen das Gefühl, okay, wir haben hier eigentlich alles zusammen, um jetzt die Sache groß zu machen, und dann kommt Acosta und macht diesen Plea-Deal. Und das ist ja auch, also bis heute weiß man nicht, wieso der so gut ausgegangen ist für ihn.
Okay, aber das heißt, man bekommt sofort diesen Eindruck von, die da oben, diese Reichen, die können sich im Zweifel selbst bei solchen schlimmsten Vergehen freikaufen oder für die gelten ganz andere bis hin zu gar keine Regeln. Da kann ich schon verstehen, dass das in den USA dann so für Aufruhr gesorgt hat. Ich hätte aber auch gedacht, dass so jemand nach so einem Deal trotzdem sozial dann komplett geächtet würde und eben dieses ganze Netzwerk vielleicht wegbricht. Aber wenn ich richtig verstehe, ist das ja nicht passiert, sondern er hat weitergemacht und ist dann später nochmal ins Gefängnis gekommen, oder?
Es war ehrlicherweise, er hat nicht nur weitergemacht, er hat nochmal viel stärker weitergemacht. Und es hat ihm sozial überhaupt nicht geschadet. Es vergehen dann nochmal 10 Jahre, bis Jeffrey Epstein angeklagt wird, diesmal wegen Menschenhandel von Minderjährigen. Das ist was ganz anderes, eine ganz andere Liga, ein schweres Verbrechen nach Bundesrecht. Und dann kommt er in Untersuchungshaft und dann passiert wieder etwas, das zu diesem Mythos sehr stark beiträgt. Er stirbt nämlich in Untersuchungshaft. Noch ganz am Anfang dieses Verfahrens. Der Prozess ist noch nicht mal losgegangen, aber es ist vollkommen klar, dass gerade weil das damals so desaströs gelaufen ist, die Bundesbehörden auch was zu wiedergutzumachen haben und die haben einen felsenfesten Fall in diesem Fall, diesmal. Und die können auch politisch keine Deals mehr eingehen, die würden gegrillt dafür. Es sind auch andere Leute in charge in diesen, nach 10 Jahre später. Und es drohen ihm 45 Jahre Haft, mal mindestens. Und er stirbt in Untersuchungshaft. Noch bevor dieses Verfahren losgeht, damit ist der Prozess geplatzt.
Und ja. Kann ich kurz, bevor wir auf seinen Tod zu sprechen kommen, einmal fragen, was weiß man denn heute über das Ausmaß seiner Taten? Wie viele Opfer es gab, wie viele Täter auch, Annette?
Boah, also das ist schwierig. Wir haben die Files durchsucht, wir haben irgendwie tatsächlich über 100 Namen von Frauen gefunden. Und ich wette, wir haben noch nicht alle Frauen gefunden. Mhm. Wie viele Täter gab es? Also das ist extrem schwer zu beantworten, weil es gab ja ein richtiges Recruiting-Netzwerk, wo Menschen in Europa zum Beispiel, vor allem in Osteuropa, Frauen rekrutiert haben. Und die gesagt haben, hey, guck mal, ich kenne ja diesen reichen Dude, der hat Kontakte zu Victoria's Secret und wenn du willst, dann bringt er dich dahin. Ich glaube tatsächlich absolute Zahlen. Ich meine, man weiß ja auch noch nicht mal, wie reich er eigentlich war. Ne? Dieser Typ hat auch ständig, der kann alles bezahlen. Ja, der hat vor allem außergerichtlich, sozusagen, es fällt ja auch auf, dass in diesen ganzen Prozessen, die dann geführt wurden, auch von Virginia Giuffre, einer sozusagen der Kronzeugin, dem Hauptopfer in Anführungsstrichen, die sich immer hingestellt hat und gesagt hat, halt und gekämpft hat, dass immer Sachen außergerichtlich geklärt wurden. Prince Andrew hat Dinge außergerichtlich geklärt. Also alle haben immer außergerichtlich Dinge geklärt und da sind Summen geflossen. Und das weiß man ja auch bis heute nicht so wirklich. Also klar, er hat irgendwie Provision bekommen, aber er hat schon ein extremes Rich Life geführt und hatte halt immer Summen zur Verfügung. Ah ja. Samuel, weißt du, woher das Geld kommt? Bitte gib mir die Antwort. Warum war er so krass reich?
Das mit Victoria's Secret ist ja nicht gelogen, weil es gibt in dieser Zeit zwei superreiche Menschen, die sind ihm regelrecht hörig, komplett verfallen. Und die nutzt er ganz heftig aus. Das ist zum einen Leslie Wexner, der ist damals Chef von einem Modeimperium, Kernmarke Victoria's Secret. Und das ist Leon Black, das ist, der Chef von Apollo Global, Private Equity, also die kaufen Unternehmen, bauen sie um, verkaufen sie wieder, machen Milliarden damit. Und die beiden geben Jeffrey Epstein irgendwann eine Blanko-Vollmacht über ihr Vermögen. Der darf alles machen. Der ist offiziell, stellt er sich selber Rechnungen aus dafür, dass er die Yachtflotte verwaltet, dass er den Kunsthandel betreibt für die. Der unterschreibt die Steuererklärung für diese Leute. Der macht alles und der hat eine buchstäblich limitlose Kreditkarte in der Tasche von diesen Leuten. Das ist seine Haupteinnahmequelle zu dieser Zeit, aber es sind nur zwei unter vielen.
Also das war das eine, was ich mich gefragt habe. Also wir ahnen, es sind hunderte Frauen. Man kann aber das Ausmaß nicht zu greifen bekommen. Und diese Frauen hat er wie in einem Ring organisiert und anderen Leuten zugeführt. Für was auch immer sie dann machen mussten oder wozu sie genötigt wurden. Und dann ist der endlich wieder in Haft gekommen, um das zu verfolgen, diese Vergehen zu verfolgen und kurz darauf gestorben. Wie ist der gestorben?
Die Million-Dollar-Frage.
Ja. Jeffrey Epstein ist in New York City in Untersuchungshaft gestorben. Da muss man erst mal eine Sekunde drüber nachdenken, weil eigentlich ist das Untersuchungsgefängnis von New York City der sicherste Ort der Stadt. Da darf eigentlich nichts passieren. Und die Umstände sind hochgradig dubios und wir kennen sie bis heute nicht. Niemand weiß es wirklich, außer Jeffrey Epstein selbst, wie er gestorben ist. Weil die Wärter, die da permanent den überwachen sollen, haben alle gerade nicht aufgepasst. Die haben teilweise geschlafen und dann ihre Logbücher gefälscht. Die Kameras waren irgendwie technisch gerade alle kaputt. Es ist der Polizei, das ist das, was bleibt, nicht gelungen, am sichersten Ort von New York City die Interessen der Opfer zu schützen, bevor dieser Fall losgeht, bevor dieser Prozess losgeht und eigentlich die ultimative Strafe, der felsenfeste Fall, verhandelt werden soll. Sondern es passiert etwas, das den Tätern zu Pass kommt. Nämlich Jeffrey Epstein stirbt. Und das ist ein riesiger Vertrauensverlust, weil damit der Eindruck bleibt, dass die alle komplett versagt haben. Das sagen sie auch selbst in den anschließenden Untersuchungen. Hier sind Inkompetenz und Justizversagen zusammengekommen. Das ist ein Satz, der dort buchstäblich steht in diesen Berichten. Und das hinterlässt nochmal wieder einen verheerenden Eindruck von Systemversagen.
Was mich auch fasziniert ist, dass er ist ja auch nicht der einzige Mensch, der gestorben ist, aus seiner Causa, sage ich jetzt mal. Also es gibt einmal Brunel, ein Model-Scout, der sich auch an Frauen vergangen hat, der meines Erachtens sogar auch im Gefängnis in Frankreich gestorben ist. Virginia Giuffre soll auch sich selbst umgebracht haben. Die Frau, die den Lolita-Express in Anführungsstrichen, also die Pilotin, die die Frauen immer auf die Insel geflogen hat, ist auch verschwunden. Also es gibt so, ich habe immer das Gefühl, also wenn man so, also es ist sehr leicht, so Verschwörungstheorien zu verfallen. Ne? Der russische Geheimdienst hat ihn umgebracht, weil er wusste zu viel oder so. Also es ist halt so ein, er ist halt, und das ist wiederum anschließend an deine erste Frage, wer ist Jeffrey Epstein? Das ist eine Frage, die eigentlich sozusagen schwer beantwortbar ist anhand seiner Biografie. Weil, also zum Beispiel, es fängt halt an mit, er hatte krass viele Kameras in seinem Haus, auch in seinem Bad unter dem Waschbecken oder so, ja. Warum filme ich die Leute, die in meinem, und da haben Leute übernachtet wie Prinz Andrew. So, warum filme ich die auf dem Klo? Was mache ich mit dem Material? Also es ist so, es gibt so viele Ungereimtheiten, so viele Fragen einfach, das ist halt einfach voll das Mysterium.
Und das heißt aber jetzt, wenn man, also die generelle Lesart gerade vom Tode Jeffrey Epsteins ist ja, er habe sich umgebracht und so einem Prozess entzogen. Das meintest du, glaube ich, Samuel, ja auch gerade mit der Ungerechtigkeit an den Opfern, dass dieser Mann nie zur Rechenschaft gezogen werden konnte.
Genau, und dass das ungeklärt bleibt. Also in dem Moment, wo er stirbt, hatte er bereits 2 Wochen vorher einen Suizidversuch hinter sich. Das machen Menschen in Untersuchungshaft oft aus Panik, wenn ihnen so eine riesige Strafe droht. Besonders welche, die narzisstisch und kontrollversessen sind wie Jeffrey Epstein. Wenn sowas passiert, dann kommen die unter Suicide Watch. Das heißt, die kommen unter eine verstärkte Überwachung. Sie werden in eine Zelle mit einem anderen Zellengenossen zusammengebracht, weil dann so eine soziale Kontrolle entsteht nochmal zusätzlich, der dann Alarm schlagen kann. Und der muss alle 30 Minuten muss die Zelle kontrolliert werden. Das ist alles nicht passiert. Also diese Suicide Watch wird nach einer Woche wieder aufgehoben. Die Kontrollgänge sind nicht so eng wie vorgeschrieben. Der Zellengenosse wird verlegt. Die Wärter schlafen statt zu arbeiten. Die Videokameras funktionieren nicht. Und dann ist er plötzlich tot. Und die Behörden sagen, ja, Nachlässigkeit, Fehlverhalten, Versagen, das ist hier alles passiert. Aber das erklärt ja nichts, weil an diesem Punkt die Spekulationen 2019 erst richtig losgehen.
Jetzt haben wir schon ganz viele Namen gehört, von denen ihr wisst, dass er mit denen gearbeitet hat oder dass sie was von ihm wollten. Ein Name, den ich hier noch auf meinem Zettel habe, weil ich verstehen will, wer diese Person war, ist Ghislaine Maxwell. Wer ist das? Was hat die gemacht? Die sitzt im Gefängnis und sie lebt noch.
Also ich versuche mal ein ganz grobes Bild zu zeichnen, das total vereinfachend ist. Jeffrey Epstein stellt Ghislaine Maxwell an, zunächst bei sich als Angestellte. 1991 ist das, da wird sie die Managerin für seine damals bereits zahlreichen Immobilien, Anwesen, also auch sowas wie die, man sagt hier Lady of the House, also sowas wie eine Bürochefin, die quasi ne, den Eigentümer vertritt, auch gegenüber den anderen Angestellten, Handwerkern oder was auch immer, wer dann der nicht da ist, weil er so viele Häuser hat, dass er sie nicht alle gleichzeitig bewohnen kann. Die beginnen also mit einer geschäftlichen Beziehung. Das wird irgendwann eine romantische Beziehung. Sie kümmert sich für ihn nicht nur um die Liegenschaften, sondern auch ums Personal, um Partys, um Kontakte. Und sie rekrutiert diese minderjährigen Mädchen schon in dieser Zeit, frühe 90er. Da ist das noch nicht so professionalisiert. Aber sie beginnt dadurch schon, Schülerinnen anzusprechen und anzulocken mit der Aussicht auf irgendwelche, also auf Geld, Massagejobs, Modeljobs, Shopping-Trips irgendwo hin, wo es schön ist. Sie hat ein sehr seriöses Auftreten. Die Frau kommt aus Großbritannien, das macht hier in dem Land immer schon Eindruck, schon vom Marktsend her. Sie gibt sich auch aus als Talentsucherin und Model-Scout. Vieles davon ist nicht mal gelogen. Und sie installiert, wie Annette, glaube ich, auch gut untersucht hat, so eine Art Pyramidensystem. Also so ein Bonussystem. Ja, oh, das hast du aber gut gemacht heute mit der Massage. Hier sind deine $200. Wenn du nächste Woche noch eine Schulfreundin mitbringst, kriegst du nochmal einen Bonus obendrauf. Und so entsteht ein sehr undurchsichtiges, auch bis heute sehr schwer rekonstruierbares Pyramidensystem. Und was wir wissen über sie aus den Akten ist, dass sie laut Dutzender Zeugenaussagen eine sehr, also nicht nur einen sehr charmanten und sehr gebildeten, sondern auch sehr vertrauenswürdigen Eindruck macht auf diese Mädchen. Also viele sagen, benutzen Wörter wie fast schon mütterlich irgendwie oder große schwesterlich und die beruhigt die und die sagt, alles ist in Ordnung, alles ist gut, du und so. Und sie sieht sich auch, das wissen wir dann wieder sehr genau, aus ihrem Strafverfahren und ihren Aussagen, sie sieht sich nicht als Täterin, sondern als Helferin für alle Beteiligten. Und das ist ein psychologisch ganz schräges Bild, aber auch nicht untypisch. Es kommt öfter vor, als man denkt statistisch, vor allem wenn solche Menschen in einem hohen Abhängigkeitsverhältnis stehen, emotional, finanziell. Und das war ja hier zweifellos der Fall zwischen den beiden.
Aber Virginia Giuffre, die Kronzeugin, die von Epstein ja auch sexuell ausgebeutet wurde, hat aber ja auch vorgeworfen, dass Ghislaine Maxwell auch dran beteiligt war an den sexuellen Übergriffen an ihr. Also es ist auch so eine interessante, ne? Also wie komme ich auf die Idee, nicht Täterin zu sein, wenn ich mich selbst sogar sexuell vergehe, sozusagen an diesen jungen Mädchen?
Ja, das vielleicht können wir da, und dieser Folge ist eine Triggerwarnung vorangestellt, aber vielleicht, Annette, kannst du das noch mal kurz ein bisschen ausführen, damit jetzt nicht nur die Massagen hängen bleiben. Also was ist diesen Frauen passiert? Und das finde ich ja gerade so ungeheuerlich, dass dann eine Frau dabei unterstützt, dass das passiert.
Unterschiedlichen Leuten sind unterschiedliche Dinge passiert, glaube ich, muss man einmal feststellen. Und es gibt auch solche Opfer und solche Opfer. Also es gibt aus Florida die Mädchen, die aus sehr ärmlichen Verhältnissen, wie zum Beispiel Virginia Giuffre, rekrutiert wurden. Es gibt dann wiederum die Frauen, die eingeflogen wurden aus Osteuropa, die teilweise gar nicht so richtig Englisch sprechen konnten. Aber es gibt auch Frauen, die zumindest laut E-Mail-Kontakt so ein bisschen gleich so eine Art von Gleichberechtigung irgendwie fast schon irgendwie mit ihm haben. Und das reicht von, also ganz berühmt sind eben diese Massagesalon in seinem Haus in New York City zum Beispiel. Dass es fing mit einer Massage an und die wurde dann zunehmend sexuell und dann kam es auch zum Geschlechtsverkehr, dann auch vielleicht zu Orgien, einfach Geschlechtsverkehr mit mehreren Leuten, dann wiederum auch zu Geschlechtsverkehr mit anderen Geschäftspartnern, Männern in seinem Umfeld. Also da reicht es wirklich von A bis Z.
Und es ist wahnsinnig schwer, sowas strafrechtlich zu betrachten, wenn du nicht komplett ein jedes Opfer im Raum stehen hast, das sich an alles erinnern kann und will. Und wir dürfen auch nicht den Fehler machen zu glauben, dass dieses Netzwerk Epstein sich ausschließlich, ich lese häufig so Wörter wie Sexhandelsring oder so. Das Netzwerk von Jeffrey Epstein ist viel größer und trägt viel mehr Funktionen. Die Leute tun sich Gefallen gegenseitig, die verschaffen sich Aufträge, die teilen Insider-Informationen für Investitionen, die finden füreinander die richtigen Leute für ihre Immobilienprojekte, verschieben Geld, waschen Geld. Die erpressen einander mit Wissen über Fehlverhalten von einzelnen Personen. Korruption, Steuerhinterziehung, da kommt eine riesige Latte zusammen. Die Sexualdelikte sind nur ein Teil dessen. Mhm. Und die Opfer haben eine immense Dunkelziffer, weil bei der juristischen Aufarbeitung, und diese Akten lesen wir jetzt, es sind die Ermittlungsakten der Bundesbehörden, die haben sich auf die schlimmsten Verstöße konzentriert. Und das sind natürlich die mit minderjährigen Opfern. Und da alleine haben sie irgendwie 80, 100, 120, so genau weiß man es auch nicht, weil sie müssen das teilweise anhand von Fotos machen. Es gibt ja keine Liste, auf denen sie alle verzeichnet sind, die jemals irgendwie die Häuser oder Privatinseln oder Flugzeuge dieses Mannes betreten haben, weil es ihm auch egal ist, wer diese Menschen sind. Aber die Zahl der Opfer, die nicht minderjährig waren, sondern 18, 19, 21, die ist vollkommen unbekannt, weil die auch nicht so der Fokus der Ermittlungen gewesen sind, weil man natürlich priorisiert hat. Ich will sagen, das Wort Opfer ist ein sehr weit gefasster Begriff, der ist gar nicht so einfach zu definieren, und die Dunkelziffer, die wahrscheinlich vierstellig ist, ist immens hoch, aber wir haben keinen Schimmer, wie groß.
Und jetzt hast du es gerade schon gesagt, das, was hier immer als Epstein-Files durch die Nachrichten und Social Media wabert, das sind die Ermittlungsakten. Also all jene Informationen und Akten, die die ermittelnden Behörden zusammengetragen haben. Und die waren ganz lange unter Verschluss.
Gar nicht mal so sehr.
Oder?
Also die Epstein-Files ist ein Sammelbegriff für alle Akten, die das Justizministerium, Bundesbehörde, gleichzeitig oberste Staatsanwaltschaft in den USA, unter ihrer Kontrolle hat. Also von der Bundespolizei stammend, FBI, aus nationalen Geheimdiensten, aus der Bundesstaatsanwaltschaft, aber eben auch hochgespült von anderen Institutionen, lokalen Polizeien oder so weiter. Und das hat sich über 20 Jahre angesammelt. Und das ist viel Material, auch repetitiv ist, also doppelte Informationen. Hunderte Gigabyte von Daten, Fotos aus Hausdurchsuchungen oder beschlagnahmter Gegenstände, aus Überwachung, Verhörmitschnitte, die Gerichtsprotokolle von den Verfahren, die ja stattgefunden haben. Das sind 5 bis 6 bis 7 Millionen Dateien. So genau wissen wir das selber nicht, sagt das Justizministerium. Und jetzt gibt's seit letzten Spätherbst ein Gesetz in den USA, das das Justizministerium veröffentlicht, alles zu veröffentlichen, alles bereitzustellen, ist das Wort, dass zwei Kriterien erfüllt. Erstens, es verstößt nicht gegen den Opferschutz, also es macht nicht Menschen identifizierbar, die nicht identifizierbar sein wollen. Da kann jeder nur drüber lachen, weil das gelingt nämlich nicht wirklich. Und zweitens, es gefährdet keine laufenden Verfahren. Und auch darüber kann man nur lachen, weil das ist auch ein sehr wachsweicher Begriff. Aber trotzdem sagt das Justizministerium, na, das trifft ungefähr auf die Hälfte aller Akten zu. Also veröffentlichen wir jetzt mal 3 Millionen und halten noch weitere 3 Millionen zurück. Und es ist aber nicht so, dass das alles bisher unter Verschluss war, sondern es gibt hier in den USA, erstens, 20 Jahre ist eine lange Zeit, da haben Journalisten recherchiert, berichtet, Sachen freigeklagt. Da ist ganz, zweitens, es gibt hier in den USA eine ganz andere Kultur bei Gerichtsverfahren. Da werden immer alle Namen genannt. Es ist meistens alles öffentlich. Also viele von diesen Sachen, die da jetzt öffentlich sind und die da jetzt bereitgestellt werden vom Justizministerium, waren vorher schon bekannt. Ich möchte sagen, der allergrößte Teil. Aber entweder nicht in dem Detailgrad oder in der Menge und Masse und Dichte, aber zumindest dem Sinn nach. Und das Schwierigste an diesen ganzen Akten ist, und das ist mein größtes Problem damit, und ich glaube auch eins für Annette, es gibt keine Einordnung dazu, keinen Kommentar, keine Gewichtung. Es steht nirgendwo dran, wenn da wir jetzt eine Zeugenaussage lesen, ne, steht nicht dran. Jetzt 20 Jahre später wissen wir übrigens, dass das wahrscheinlich gelogen war oder eine Schutzbehauptung war oder das hier haben wir überprüft und es stimmt, sondern das wird alles zueinander gleichwertig, auch extrem widersprüchlich in sich selbst, einfach ins Internet gekippt und die Menschen sollen sich daraus ein Bild machen. Und das ist etwas, das kann, finde ich, gar nicht gut funktionieren. Bei der Abwägung zwischen Opferschutz und Verfahrensschutz auf der einen Seite und öffentlichem Interesse auf der anderen Seite wird hier kulturell schon eine ganz andere, gelten hier andere Regeln oder wird hier eine andere Abwägung getroffen, eine andere Entscheidung getroffen. Man sagt, das öffentliche Interesse ist so groß, dass ich auch Beschuldigte, noch bevor sie verurteilt sind, mit vollem Namen nenne zum Beispiel. Oder dass ich Aufzeichnungen über eine Verurteilung, wo wir Deutschland sagen würden, na, die Idee ist ja eigentlich Resozialisierung. Also wenn jemand seine Strafe abgesessen hat, dann sollte diese Aufzeichnungen werden mit vollem Namen veröffentlicht. Und wenn du in manchen Bundesstaaten werde ich sogar informiert darüber von den Behörden. Achtung, drei Häuser weiter zieht übrigens jemand ein, der hatte vor 24 Jahren mal eine Verurteilung wegen sexueller Belästigung. Das ist etwas, das ist tatsächlich in Deutschland undenkbar, was so den Grad angeht. Bei den Epstein-Files kommt aber ein ganz anderer Hintergrund zum Tragen. Und zwar ist das die eigentlich eine Idee der Gewaltenteilung. Also das Parlament kontrolliert die Regierung und das Parlament hatte Fragen. Und zwar hatte es vor allem die Frage, ist bei den Ermittlungen alles mit rechten Dingen zugegangen? Gab es Einfluss vielleicht von diesem so großen Netzwerk Epstein auf Bundesbehörden wie die Staatsanwaltschaft? Warum ist hier nicht weiter ermittelt worden? Ist da vielleicht was unter den Tisch gefallen? Hat man hier versucht, jemanden zu schützen? Also das ist eine Kontrollfunktion, die ausgeübt wird. Und das ist ja auch eine gute Idee. Aber sie reicht hier so weit, dass eben das Parlament letztlich mit der Unterschrift des Präsidenten ein Gesetz veröffentlichen konnte, wo drin steht, alles muss, es sei denn, es gibt gute Gründe dagegen, veröffentlicht werden, auch wenn es zum Beispiel Gerichtsakten sind oder Polizeiverhöre. Und das gibt wirklich gute Gründe, das nicht zu tun. Unter anderem, weil es total überfordernd ist und weil es Opfer gefährdet und weil es widersprüchlich ist und weil das nicht selbsterklärend ist, das Material. Und das eigentlich, das auseinanderzufriemeln, zu gucken, was ist glaubwürdig und was nicht, ist eigentlich die Aufgabe von Gerichten und nicht der Öffentlichkeit. Aber hier war der Druck so groß, der Regierung sich zu rechtfertigen, nein, wir haben keine Fehler gemacht, dass man sich dazu entschieden hat, okay, wir veröffentlichen es.
Und an der Stelle müssen wir jetzt mal einen Namen den wir irgendwie geschafft haben, glaube ich, tatsächlich noch nicht zu nennen bis zu dieser Minute gerade, nämlich Donald Trump. Genau. Dem wurde doch, wenn ich es richtig mitbekommen habe, sehr lange vorgeworfen, er würde die Veröffentlichung dieser Files verhindern. Oder dann hieß es immer gleich, ja, er ist ja auch selber betroffen, der hat da ein persönliches Motiv dahinter. Welche Rolle spielt Donald Trump in der ganzen Causa Epstein und in den Files, als auch in der Frage, ob die jetzt veröffentlicht werden oder nicht?
Eine äußerst vielfältige. Also zunächst mal hat der Mann das Thema über Jahrzehnte selbst am Kochen gehalten, und zwar aus politischen Gründen. Also Donald Trump ist persönlich bekannt mit Jeffrey Epstein, aber es gibt in diesem Komplex Epstein keine bis heute wirklich belastbare persönliche Anschuldigung einer Straftat gegen Donald Trump. Anders als in 25 anderen Fällen, die alles nichts mit Epstein zu tun haben. Da gibt es teilweise Verurteilungen. Donald Trump ist zivilrechtlich, nicht strafrechtlich, aber zivilrechtlich, er ist verurteilt wegen sexueller Belästigung und sexueller Übergriffe. Und er ist trotzdem Präsident geworden. Das ist der Stand heute. Und er hat bei dem Wahlkampf zu dieser Präsidentschaft hatte extrem oft das Wort gesagt und die Geschichte erzählt, in Washington sind sie alle eine verfilzte Elite und ein Sumpf. Und ich als Outsider, der bisher gar kein Politiker war, sondern Geschäftsmann, ich gehe da jetzt hin und ich lege das trocken und ich mache alles öffentlich, verspreche ich euch. Und dann ist er Präsident geworden und wollte davon aber plötzlich nicht mehr so viel wissen, weil er sich dann nämlich mit diesen Widersprüchen befassen musste. Ist das eine gute Idee, das alles öffentlich zu machen? Und ist das im Sinne der Gesellschaft oder nicht? er hat dann irgendwann, und das ist ja sein gigantisches politisches Talent, der Mann hat ein Sensorium dafür, wann es besser ist, sich an die Spitze einer Bewegung zu stellen, als einem Druck länger irgendwie sich entgegenzusetzen und so zu tun, als wäre es seine Idee gewesen. Er hat sich dann irgendwann an die Spitze der Bewegung gestellt, nachdem er es monatelang herausgezögert und verhindert hat, dass ein solches Kongress verabschiedet wird im Kongress. Hat er dann gesagt, okay, wir veröffentlichen das jetzt alles. Und dann hat das Parlament zugestimmt mit überwältigender Mehrheit aus beiden Parteien, was nicht oft vorkommt in diesem Land. Und er selbst ist aber immer noch Herr des Verfahrens. Das Justizministerium ist eine Behörde der Regierung. Das ist keine unabhängige Institution, sondern Donald Trump ist ihr Chef. Und er hat die volle Kontrolle darüber, was veröffentlicht wird und was nicht. Alles andere anzunehmen wäre total naiv.
Darum ranken sich ja auch wieder irgendwelche Theorien, warum bei irgendwelchen Verhören 50 Seiten plötzlich fehlen und die Nummern sind ja auch nicht fortlaufend, sondern da fehlen Dinge und dann fragt man sich natürlich auch gleich, fehlen die mit Absicht oder fehlen die aus Versehen oder was ist in dem Teil eigentlich drin, den wir nicht sehen?
Und Annette, du versuchst ja gerade möglichst viel zu sehen oder Zusammenhänge herzustellen. Du wühlst dich virtuell durch diese Files, das sage ich auch nochmal kurz, es gibt einfach eine Website. Jeder, der uns jetzt auch gerade zuhört, kann sich versuchen, in diese Files reinzugraben mit so Suchworten, indem man da reingeht. Aber ihr habt gerade schon beschrieben, die Arbeit ist unheimlich schwer. Wie gehst du denn da vor, Annette? Woran recherchiert ihr konkret? Was willst du rausfinden?
Also erstmal, es gibt ja sogar noch mehr als nur die Webseite vom DOJ. Es gibt ja sowas wie J-Mail zum Beispiel. Also das sieht aus wie ein Google-Mail-Konto und da sind alle E-Mails von Jeffrey Epstein drin.
Also das Dritte dann aus den Files quasi gebaut.
Es gibt Netzwerkdiagramme, es gibt irgendwie Archive mit dem ganzen Videomaterial und so. Also da, du kannst dich irgendwie 27 Millionen Tage in Reddit-Holes, glaube ich, reingraben, wo die irgendwas besprechen, was jetzt das bedeutet und ob der Bagel jetzt ein Codename ist für, ich weiß nicht, eine Eizelle, die genmanipuliert werden soll oder so.
Ja, oder ich habe auch gehört, Pizza, Traubenlimo, also irgendwie gibt es auch so den Verdacht, dass da mit Codewörtern in E-Mails gehandelt wurde. Und
ja,
so.
Scheint aber auch ein Ding zu sein in der organisierten Kriminalität. Also Essen, also ist auch nicht, also es hat überall so einen kleinen Wahrheitspunkt. Aber ja, wir lesen uns da durch diese Akten, versuchen zu verstehen und aber schauen auch nochmal speziell auf Europa einfach in diesen Akten. Also wie hat das Netzwerk in Europa funktioniert? Was können uns Frauen hier in Europa sagen über, wie sie rekrutiert wurden. Es gibt ja auch in einzelnen europäischen Ländern schon Ermittlungsverfahren, also Großbritannien natürlich, aber Frankreich auch, in Polen auch. Die schauen sich an, ob Epstein nicht doch ein russischer Spion war. So habe ich Tusk zumindest verstanden. In Tschechien glaube ich auch. Also das beschäftigt sehr, 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 sehr viele Länder und eben natürlich auch uns. Obwohl man sagen muss, Deutschland kommt relativ wenig in den Files vor.
3 Millionen Akten ist irre viel. Das ist die Zahl der Einträge im deutschsprachigen Wikipedia. Und ich würde ja niemals mich einfach vor Wikipedia setzen und sagen, ich lese das jetzt mal durch von vorne bis hinten. Warum sollte ich das tun? Das ist totale Zeitverschwendung. Und du brauchst eine Recherchefrage. Du brauchst einen Ansatz, mit dem du in diese Daten reingehst. Wenn du jetzt als Hörerin dieses Podcasts einfach diese Seite aufrufst und sagst, ich klicke jetzt mal wild in Datensatz XY, Abteilung 15, Dokument 12, dann finde ich vermutlich etwas ungeheuer Triviales. Vielleicht eine Pizzabestellung, vielleicht eine Newsletter, der halt in Jeffrey Epsteins E-Mails war, aber den jeder abonniert hatte zu der Zeit. Also weiß Gott, kein Geheimnis. Und dann klicke ich einen Pfeil weiter und ich finde etwas ungeheuer Verstörendes. Und das ist ein Teil des Problems, finde ich, dass es und das vielleicht auch Kalkül ist, kann ich nicht sagen, aber es entsteht auf diese Weise durch diese Gleichsetzung vom Trivialen und Ungeheuerlichen, vom wahrscheinlich Gelogenen zum vielleicht Wahren, ohne irgendeinen Kontext daneben zu schreiben, entsteht so ein Nebel, durch den zu baden, alleine und ohne Ziel, nur frustrierend sein kann. Manchmal sogar traumatisierend, weil Dinge irgendwie besonders explizit und drastisch sind. Und ich immer mich frage, okay, warum geht es jetzt denn hier nicht weiter? Oder was ist denn aber jetzt da passiert? Oder stimmt das jetzt? Oder stimmt das nicht? Und das ist, das kann nicht sehr erfolgversprechend sein, sondern ich brauche einen Ansatz, ich brauche eine Recherchefrage und dann in diesem Material zu recherchieren, zu gucken, was kann ich davon bestätigen, was kann ich davon widerlegen, was widerspricht einander und ich muss rausfinden, was stimmt. Das ist das, wofür diese Daten gut sind, aber da braucht man Zeit, man braucht Technologie und ein Konzept.
Aber selbst das, also ich fand, Nebel trifft es eigentlich tatsächlich sehr gut. Ich habe das noch nie erlebt, so eine Art von Arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir arbeiten ja ganz anders. Wir bekommen Dinge exklusiv und dann veröffentlichen wir die Geschichte sozusagen. Und hier aber, egal was du dir anguckst, das haben schon 500.000 Leute vor dir angeguckt, hast du das Gefühl. Mhm. Egal, wen du kontaktierst aus diesen Files, die wurden schon 50 Mal kontaktiert. Da waren zuerst die ganzen US-Medien, dann die norwegischen Medien, dann die französischen Medien und jetzt kommt auch noch das German Television ARD. Wer bitte ist das? So ungefähr. Und es ist halt so ein krasses Hamsterrennen. Also so, du hast das Gefühl, du rennst mit, du weißt auch gar nicht mit wem. Ne? Also es gibt so die Journalisten, die sich das angucken, aber es gibt natürlich auch noch die ganzen Hobby-IT- Leute oder auch Hobby-Forensiker, genau, die Reddit-User, die auch, ich meine, weißt du, du guckst irgendwas nach und denkst, oh, das ist ja interessant. Da gibst du es bei Reddit ein, führst du raus, oh, die haben ja schon alles aufgearbeitet, kannst alles nachlesen sozusagen. Was, musst du das Rad gar nicht neu erfinden an vielen Stellen. Und das finde ich so schwierig. Und da dann wieder, kommt ja wieder sozusagen so ein bisschen diese Verschwörungs- nicht Theorie, aber so ein Ding von, warum haben die so dilettantisch diese Opfernamen geschwärzt? Also warum finden sich da so viele Frauen mit Klarnamen drin? Und warum konnten die, nachdem zum ersten Mal Files veröffentlicht wurden im Dezember oder wann war das? Oder im Herbst? Dann haben die sich beschwert. Und es hat zu nichts geführt. Also sie waren einfach weiterhin, also im zweiten Batch waren die dann auch noch nicht geschwärzt. Also das habe ich auch immer so das Gefühl, okay, man muss voll aufpassen, dass man in diesem Nebel nicht die Grundstruktur, nicht diesen Machtmissbrauch, nicht diese politische, also dieses Machtnetzwerk, dass man das nicht vergisst, dass das eigentlich der wirkliche Skandal ist.
Und vielleicht kannst du auch noch mal einordnen, denn hier in Deutschland gab es ja dann Schlagzeilen wie auch Merkel und die AfD sind in den Epstein-Files. Oder wenn ich es richtig mitbekommen habe, gab es auch ganz schnell so Fakes über zum Beispiel eine Politikerin, die in den Epstein-Files sei, aber ja nicht war. Da, und also wie, oder vielleicht jetzt natürlich, finde ich auch naheliegendes Interesse, welche Deutschen sind denn wirklich drin und so, dass es sie belastet?
Erstmal, ja, es gibt krass viele Fakes. Also es gibt auch Friedrich Merz auf einem Bild mit Jeffrey Epstein, was aber das berühmteste Bild einfach ist von Donald Trump und Jeffrey Epstein. Und da haben sie dann Merz da reingeschnitten und es sieht auch tatsächlich mega echt aus. Und das ist extrem gefährlich, weil das halt einfach so ein super Materialwust ist, den du einfach mega geil verwenden kannst, um andere politische Messages sozusagen rüberzubringen. Und dann aber gleichzeitig ist Deutschland einfach, man merkt, also wir haben nicht so ein spannendes Königshaus wie Großbritannien und Norwegen. Es ist die, so jemand wie AfD oder Merkel stehen da teilweise drin wegen irgendwelchen Newslettern, die da drin stehen oder Artikeln sozusagen, die an ihn geschickt wurden oder die er verschickt hat. Also gar nicht in dem Sinne belasten, kompromittieren.
In den Files sind auch Chatverläufe aufgetaucht, die Steve Bannon, dem ehemaligen Chefstrategen von Donald Trump, zugeschrieben werden. In denen erwähnt er neben dem italienischen Lega-Chef Matteo Salvini und Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban auch die AfD und prahlt unter anderem mit seinem angeblichen Einfluss auf europäische Politik. Und weil Annette hier gerade Norwegen erwähnt hat, Teile der norwegischen Elite sind tatsächlich tief in den Fall Epstein verstrickt. So soll Kronprinzessin Mette Marit mit Epstein freundschaftlich verbunden gewesen sein. Ihr Name taucht unzählige Male in den Akten auf. Eine norwegische Top-Diplomatin ist vor wenigen Wochen zurückgetreten, als rauskam, dass ihre Kinder mehrere Millionen Dollar von Epstein geerbt haben sollen. Jetzt wird wegen Korruption gegen sie ermittelt. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, empfehle ich euch den Podcast 11KM von meinen Kollegen von der Tagesschau. Sie haben schon mehrere Folgen zu den Epstein-Files gemacht, darunter auch eine nur über die norwegischen Verbindungen. 11KM ist sowieso ein super Podcast, falls euch die Hintergründe zu aktuellen Nachrichten interessieren. Jeden Tag wird dort eine andere Story behandelt und ich nehme eigentlich immer, wenn ich das höre, was daraus mit, das ich vorher noch nicht wusste. Ihr findet 11KM in der ARD Sounds App. So heißt die neue Podcast-Plattform der ARD, die wurde gerade frisch gelauncht. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Und jetzt nochmal zurück zu den deutschen Verwicklungen in den Epstein-Files.
Es gibt, glaube ich, so drei Punkte, die sich zurzeit abzeichnen, wo es irgendwie Verbindungen gibt. Ist einmal, dass auch Frauen hier gescoutet wurden, beziehungsweise auch über vielleicht Modelagenturen, die auch hier waren, gescoutet wurden. Dann gibt es einmal die Deutsche Bank, so als das größte Ding eigentlich, weil er extrem viele Accounts bei der Deutschen Bank hatte und die ihre Due Diligence nicht richtig gemacht haben und auch nachdem er schon längst verurteilt war, ihn immer noch als Kunden gehalten haben. Und dazu machen wir tatsächlich auch zurzeit das meiste und so jemand wie Joscha Bach. Aber da muss man dann auch sagen, okay, Jeffrey Epstein hat die Wissenschaft krass finanziert. Er hat doch Joscha Bach finanziert.
Was? Also Bach ist dieser, ist ein deutscher Forscher.
Genau, ja. KI-Forscher. Aber das lässt sich da, meines Erachtens lässt sich da jetzt nicht irgendwas Kompromittierendes gegen ihn. Er wurde halt von einem Milliardär oder Millionär in seiner Forschung finanziert. Und Jeffrey Epstein hat in sehr interessanten Forschungsfeldern wie KI, ich glaube auch Gen, Manufacturing, was weiß ich, hat er Geld reingesteckt.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, das norwegische und das britische Königshaus sind in den Epstein-Falls. Ich formuliere es mal so. Das wird gerade alles verfolgt, aufgearbeitet, zum Teil auch schon juristisch ermittelt. Dann ist ein britischer Botschafter in Washington aus seiner Partei und dem britischen Oberhaus ausgeschieden. Der Chef des Weltwirtschaftsforums ist zurückgetreten. Warum, oder ich habe zumindest den Eindruck, passiert in Europa viel mehr als in den USA als Konsequenz?
Man muss diesen Eindruck tatsächlich ein bisschen zurechtrücken, weil der Vergleich nicht ganz fair ist, weil Europa jetzt einen Rückstand aufholen muss von 20, 25 Jahren, in denen es ja hier schon Verfahren gab und auch Ermittlungen gab, aber eben die Akten nicht öffentlich waren. Und jetzt haben sie plötzlich Zugang und auch einen öffentlichen Druck, den sie vorher nicht hatten, sich diesen Zugang zu verschaffen. Hätten sie vielleicht auch schon früher bekommen können, wenn sie die Fragen gestellt hätten, aber sie stellen sie eben erst jetzt. In den USA gab es Ermittlungen, es gab Gerichtsverfahren, die sind gescheitert aus verschiedenen Gründen. Es gibt jetzt, wo das Material nochmal so gebündelt neu öffentlich ist, gibt es eine punktuelle Aufarbeitung, würde ich mal sagen. Also es gibt interne Untersuchungen bei ganz vielen Institutionen. Elite-Unis spielen da eine ganz wichtige Rolle, weil die auch alle, die Wissenschaft, haben wir gerade gehört, funktioniert über Zuwendungen aus dem Privaten, nicht über Steuermittel, also ja auch, aber private Spenden sind ganz, ganz wichtig. Und dieses Netzwerk Epstein war hervorragend darin, private Spenden und Geld zu organisieren. Und jetzt fragen sich viele Elite-Unis, wie sieht's denn aus, müssen wir vielleicht was verändern an unseren Regeln, damit wir da weniger anfällig sind. Es gibt einzelne Rücktritte, da ist ein ehemaliger Finanzminister dabei, der dann später Harvard-Präsident war. Es gibt, da ist eine ehemalige Justiziarin aus dem Weißen Haus unter Obama dabei. Das sind Menschen, die treten jetzt zurück, nicht weil sie irgendetwas Strafbares getan haben, sondern weil sie einfach eine persönliche Nähe zu der Person Jeffrey Epstein hatten, teilweise aus beruflichen Gründen, weil er war, wie gesagt, gut darin, Geld zu besorgen, die jetzt aber politisch nicht mehr tragbar ist. Und wo man sagt, okay, der war dem so nahe und ich warte sowieso nur noch 2 Jahre auf der Uhr oder bin schon längst über meinem Rentenalter, na gut, dann trete ich jetzt halt zurück. Das Wesentliche ist aber schon vorher passiert. Also da wären zum einen die Opferentschädigungen, die natürlich nicht in der Öffentlichkeit stattfinden. Warum sollten sie denn auch? Also es gibt ja einen gigantischen Nachlass von Jeffrey Epstein. Nachdem er stirbt, sind hunderte Millionen Dollar auf seinen Konten. Wahrscheinlich noch viel mehr, aber nicht jedes Konto ist bekannt, weil irgendwo auf einer karibischen Insel versteckt. Hunderte Opfer werden entschädigt in den 10er Jahren, also in den späten 10er, frühen 20er Jahren nach Jeffrey Epsteins Tod. Im Schnitt Einzelzahlungen ungefähr 800.000, 1 Million US-Dollar. Es gibt ein nochmal größeres Zivilklagen-Sujet, das findet dann zwischen den Banken statt, die auch, nachdem sie wissen mussten, dass Jeffrey Epstein ein problematischer Typ ist und problematische Sachen macht, kriminelle Dinge tut, trotzdem ihn weiter finanziert haben, weil er so ein High-Value-Client gewesen ist, so ein wichtiger Kunde, den man nicht verprellen will. Und da wurden Banken verklagt, JP Morgan, auch die Deutsche Bank, weil sie diesen im Endeffekt diesen Missbrauch mitfinanziert haben, weil sie diese Flugzeuge mitfinanziert haben, mit denen diese Mädchen geflogen worden sind. Das sind dann Zivilklagen gewesen, die stehen nicht unter so einer großen Transparenzpflicht wie Strafrechtsverfahren, wo der Staat beteiligt ist. Da sind auch Vergleiche geschlossen worden über mehrere hundert Millionen US-Dollar mit mehreren hunderten Opfern. Wir wissen nicht genau, aber das hat nicht in so einer großen Aufmerksamkeit stattgefunden, wie jetzt natürlich die Medien, die, ich bin da sehr kritisch, gar nicht nach meinem Erkenntnis, also nach meinem Gefühl hier in den USA zumindest gar nicht so sehr das große Interesse daran haben, wie muss man jetzt, also konstruktiv zu sein und zu fragen, wie muss man denn jetzt das System reformieren, um Missbrauch zu verhindern in Zukunft oder um so zu verhindern, dass sowas so, dass sowas unkontrolliert und vollkommen unangreifbar anscheinend geschieht, sondern die Medien gucken hier auch sehr personalisiert nach, wer ist noch da, wer muss jetzt vielleicht zurücktreten, weil sie diese Geschichten weitererzählen wollen und die und wissen wollen, welche Prominenten und hier und da. Das sind, ist ja aber was ganz anderes als das, was sich viele Menschen wünschen, nämlich eine, die Frage nach Verantwortung.
Annette, wie nimmst du das wahr? Wünschen, haben die Menschen mehr boulevardeske Sensationslust oder gibt es ein größeres Interesse an Aufarbeitung und Gerechtigkeit für die Opfer? Und welche Rolle nehmen Medien da ein? Welche Rolle nimmst auch du da ein, als eine, die das jetzt aus Deutschland reportiert?
Ich habe das Gefühl, ich nehme eine schlechte Rolle ein. Es tut mir immer so leid, wenn ich die Frauen zum 500. Mal kontaktiere und dann so sind. Ja, sie sind natürlich nicht die Erste, die mir schreiben. Aber also im Bundestag gab es jetzt auch, ich glaube, es war eine Aktuelle Stunde, wo man sich mal der Frage gestellt hat, brauchen wir eigentlich eine Aufarbeitung in Form von einem Ausschuss oder Ähnlichem? Braucht man ein Ermittlungsverfahren? Aber man sieht es in anderen europäischen Ländern, wie ich glaube Polen, da ist es eher so Anklage gegen unbekannt. Also da gibt es noch nicht diesen großen, und den sehe ich zurzeit in Deutschland auch nicht, diesen großen Anfangsverdacht. Also was ich merke, ist, teilweise auch an mir selber. Es gibt für diese ganz kleinen Jeffrey Epstein-Geschichten gibt es eine gewisse Müdigkeit. Also jetzt ist er nicht nur mit dem Menschen war er befreundet, sondern auch noch mit diesem. Und die und ganz oft funktioniert die Berichterstattung so, sie waren mit ihm befreundet, auch nachdem er ein verurteilter Sexualstraftäter war. So. Aber das ist irgendwie schon auserzählt. Gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, und das sehe ich auch in der ARD, es gibt ein großes Bedürfnis nach dieser großen Geschichte, nach dieser großen Erzählung. Die ist aber extrem schwer zu machen und wir versuchen es jetzt, wir trauen uns da dran.
Ich habe auch wirklich dieses ambivalente Verhältnis zu den Opfern, weil hier in den USA zumindest behauptet jeder, im Interesse der Opfer muss es jetzt Gerechtigkeit geben und deshalb machen wir XY. Das behaupten die Abgeordneten, die das Gesetz verabschiedet haben. Das behauptet die Justizministerin, die das gerade veröffentlicht. Das behauptet das Parlament, der Kontrollausschuss. Jeder sagt jetzt, ich handle im Namen der Opfer. Ich empfinde das aber als eine gigantische Anmaßung, weil wir davon ausgehen können anhand der Akten, dass es Hunderte, vielleicht Tausende Frauen gibt, die da betroffen sind, aber in der Öffentlichkeit hier in den USA, und ich habe kein gutes Bild darüber, wie es in Osteuropa ist, aber hier in den USA sind das vielleicht 20, die öffentlich ihr Gesicht zeigen und die von denen reden, vielleicht 4 oder 5, die sagen, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich emanzipiere mich von dem, was mir angetan worden ist, indem ich das jetzt zum Thema mache. Ich gebe jetzt Interviews, ich mache einen Podcast, ich arbeite bei einer Netflix-Doku mit, ich gehe ins Fernsehen. Aber 95%, 99% der Opfer machen das nicht, sondern die sagen, das ist 20 Jahre her. Ich habe hier ein Leben, ich habe einen Job, ich habe Familie, ich habe vielleicht auch Geld bekommen aus dem Nachlass und ich habe damals eine beschissene Entscheidung getroffen vielleicht und mir ist was angetan worden, aber ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass jetzt nochmal das durchs Fernsehen zu bringen oder dass das durch die Öffentlichkeit gezogen wird oder im Parlament vorgelesen wird oder so. Und dieser Wunsch, der wird wenig respektiert von den Leuten, die jetzt hier zumindest in den USA behaupten, in ihrem Namen zu handeln, sondern in Wahrheit sind da sehr oft politische Interessen dabei von Leuten, die glauben, dass man hier im Herbst damit eine Wahl gewinnen kann, wenn man sie jetzt irgendwie durch die Arena zieht, diese Leute, oder die damit Auflage machen wollen oder Reichweite erzielen. Das ist können wir aber mindestens mal nicht wissen, ob sie wirklich das Interesse der Opfer vertreten, ob da heimlich jetzt Frauen sitzen, die sagen, endlich tut's mal einer, oder nicht auch viele sagen, ich wünschte, es wäre nicht so.
Ich habe eher das letztere Gefühl.
Lasst gerne bitte nochmal bei den Opfern bleiben. Ich muss gerade nur denken, es ist ein super schiefer Vergleich. Aber vor ein paar Wochen hatte ich Said Edris Hashemi zu Gast bei Deutschland 3000. Das ist ein Überlebender des Attentats von Hanau. Und da ging es auch ganz viel darum, was die Rolle eines Opfers ausmacht. Oder er hat sich ja mit vielen anderen Hinterbliebenen dafür eingesetzt, dass man die Namen der Opfer nennt von diesem schrecklichen rechtsextremen Anschlag und nicht so viel über den Täter spricht. Nun sind diese Opfer in großen Teilen tot. Er selber ist auch eins und er hat sich auch entschlossen zu sprechen und macht durch diese Öffentlichkeit, hilft er natürlich auch total dabei, Druck auf Behörden und Politik auszuüben, aufzuklären, uns allen auch nochmal deutlich zu machen, wie schlimm das ist, was passiert ist. Und auch das ist ja ein Wert, den das hat, wenn Opfer sprechen. Und Annette, ich glaube, so versuchst du ja wahrscheinlich auch, die Frauen, die du kontaktierst, zu überzeugen, dass sie mit dir reden oder dass sie öffentlich zur Aufklärung beitragen, oder?
Ja, aber es ist extrem schwer. Also das habe ich auch noch nie erlebt, ehrlicherweise. Der Pool an Frauen ist so groß und gleichzeitig gibt es einfach so wenig Frauen, die sprechen wollen. Und das fällt auch auf, wenn man die Berichterstattung anguckt. Samuel hat es gesagt, ne, es gibt irgendwie 4, 5, 6 Frauen, die mit ihr Gesicht sozusagen öffentlich so auch Interviews geben und so weiter. Aber das eben auch nicht erst seit gestern, sondern schon seit Jahren. Und auch da eine gewisse Medienmüdigkeit auch einsetzt. Und das hatte mir einer am Telefon gesagt, it gets to you. Also das bezog sie jetzt auf diese ganzen Anfragen, die sie bekommen hatte. Aber sie hatte schon mal mit amerikanischen Medien gesprochen und war Teil von Berichterstattung. Und dann hat sie gesagt, und dann dachte ich eigentlich, sei vorbei. Und jetzt kommt nochmal so eine Welle. Mhm. Und jetzt wollen aber nicht nur die Amerikaner was von mir, die Medien, sondern auch noch die norwegischen, die französischen und die deutschen. Und was ich finde auch noch krass ist, also weil Samuel, das meinst du ja mit die Opferperspektive, was wollen die eigentlich? Das ist ja schön, dass man sagt in Amerika, wir wollen irgendwie große Transparenz und wir wollen uns das näher angucken. Aber die Frauen haben, oder viele Frauen, zumindest die ich kontaktiert habe, haben nie darum gebeten, dass ihre Fälle öffentlich werden. Also die können ja auch sozusagen sich als Whistleblowerinnen in Anführungsstrichen oder Quellen an Medien wenden. Haben sie nicht gemacht. Und das ist, glaube ich, auch eine schwierige Erzählung, wenn du vielleicht auch für jüngere Frauen sagst, ne? Sie ist nicht minderjährig, sondern sie ist halt irgendwie junge Studentin und sieht sehr schön aus. Und dann kommt halt ein Typ und sagt, wenn du jetzt das machst, was ich von dir will, dann verspreche ich dir X und Y. Und dann beim nächsten Mal sagt er, jetzt hast du das gemacht, was ich will, damit ich dich noch lieber habe, musst du mir jetzt andere Frauen besorgen. Das heißt, auch da shiftet sich dann sozusagen diese Opfer-Täter-Sache. Und das ist halt ganz, ganz ein feiner Grad. Also es ist extrem komplex.
Und offensichtlich ist der Preis unglaublich hoch als Opfer. Und gerade in diesem Fall, wo sich alle Welt da so drauf wirft, wie ihr das beschrieben habt, sich dann zu äußern, das finde ich, das wird jetzt schon nachvollziehbar. Und deswegen frage ich mich gerade, was würdet ihr euch wünschen, die ihr offensichtlich jetzt euch so lange und intensiv damit auseinandersetzt, so tief drinsteckt, so viele verschiedene Perspektiven daran schon eingenommen habt? Was würdet ihr euch wünschen, wo wir als Öffentlichkeit hinkommen, um diese Art von Vergehen und auch von Strukturen zu diskutieren und künftig besser zu kontrollieren?
Schwierige Frage. Alle denken nach. Also sagen wir mal so, ich glaube, dass das, was er gemacht hatte, war auf eine Art und Weise sehr einzigartig, aber gleichzeitig auch nicht so einzigartig. Also sozusagen die Strukturen, die ich halt sehe, ist, dass du dir mit Geld immer noch sehr, sehr viel kaufen kannst, dass auf eine Art und Weise jeder einen Preis hat. Also auch ich habe einen Preis. Also auch ich kann auf eine Art und Weise, glaube ich, gekauft werden. Weißt du, es ist nicht immer Geld, was man will. Aber es ist vielleicht Aufmerksamkeit, es ist vielleicht Liebe, es ist vielleicht was auch immer sozusagen. Und ich glaube, die Mechanismen sind halt leider gleich geblieben. Es sind auch immer, da kommen wir jetzt irgendwie in große Themen rein, ne? Aber es sind immer noch sehr viele ältere Männer an sehr wichtigen Positionen. Schönheit ist immer noch krass wichtig und auch ein krasses Kapital, das man nutzen kann, das man vielleicht auch nutzen muss. Vielleicht ein bisschen besser hat es jetzt Social Media gemacht, dass jeder sein eigener Anwalt sein kann sozusagen. Also es ist so ein bisschen hatte zu mir ein Modelagent gesagt, naja, wenn eine Frau irgendwie bei einem irgendwie angefasst wird oder so bei einem Shooting und die filmt es und dann ist meine Karriere kaputt sozusagen. Ich glaube, die Instrumente, die Frauen haben, sind heutzutage andere. Aber er hat dann auch erzählt, die hatten jetzt auch dann irgendwie eine Geschichte, dass der Scheich von irgendeiner wollte eigentlich Mädels haben für den irgendwie Tourismuskatalog zum Fotografieren und dann sind die am Abend, sollten die noch auf die Party gehen. Also ich habe das Gefühl, es ist noch ein langer Weg, bis sich was ändert.
Ich danke Annette dafür, dass sie jetzt schon geantwortet hat, damit ich länger Zeit hatte, über diese echt schwierige Frage nachzudenken. Und ich bin so zu zwei wichtigen Stichworten gekommen. Das eine ist, glaube ich, dass ich mir wünschen würde, so schwer das ist, zu akzeptieren, dass Gerechtigkeit für diese Opfer so nicht möglich ist, weil das, was ihnen angetan worden ist, nicht ungeschehen gemacht werden kann. Das ist eine ganz bittere, schwierige Erkenntnis, die sehr vielen Leuten sehr schwer fällt, die jetzt sehr drastische Sachen in diesen Files lesen. Und ich glaube, dass hinter dem Bedürfnis, das zu lesen, bei vielen dieser Wunsch steht, nach einer letzten Gerechtigkeit, nach einer endgültigen Wiedergutmachung, nach einer zweifellosen Aufklärung. Das mag ehrenwert sein, aber es ist auch naiv, weil das schon allein deswegen nichts werden kann, weil nicht alles veröffentlicht werden kann und auch nicht veröffentlicht werden sollte, aus guten Gründen. Auch um Opfer zu schützen und auch um uns zu schützen, die das zu lesen, denen es übrigens auch nicht leicht fällt. So, das ist das eine Thema, das mit der Gerechtigkeit irgendwie mal ein bisschen zu reflektieren und zu gucken, auch sich selber zu fragen, warum bin ich so interessiert an diesem Thema? Das andere ist eher so diese gesellschaftliche Ebene. Ich sehe hier in den USA, dass diese ganze Veröffentlichung einen immensen Schaden anrichtet, gesellschaftlich. Das Vertrauen in die Institutionen, in den Rechtsstaat, in den Präsidenten, in die Regierung, in die Medien, das geht sowieso alles bergab in den letzten Jahrzehnten, ganz massiv, wenn du es vergleichst mit Zeiten der 70er Jahre, 80er Jahre, 90er auch noch. Das liegt nicht alleine an diesem Fall Epstein, aber es ist ganz sicher nicht hilfreich. Und da ist dieser konstruktive Ansatz echt selten zu sehen, sondern da ist ganz viel Instrumentalisierung dabei. Die Plattformen wollen, dass wir uns da reingraben, damit wir Zeit auf ihnen verbringen. Sie wollen uns emotionalisieren und wütend machen und irgendwie ohnmächtig fühlen lassen, weil wir dann noch tiefer reingehen ins Rabbit Hole. Und ich habe aber nicht das Gefühl, dass das Individuum besonders glücklich macht. Da fühlt sich keiner besser danach, wenn man das irgendwie durchgearbeitet hat und hinterher mehr Fragen hat als Antworten, mehr neue Fragen als Antworten gefunden hat. Und es gibt diese, ich habe den Eindruck, dass auch dieses, dass da gerade dieser Nebel, dieses am Ende erscheinen alle irgendwie ein bisschen schuldig, dass das einen gigantischen Zynismus fördert hier. In den USA ist das ganz massiv so, wo es sowieso eine hohe Grundskepsis gibt gegen die da oben und wo eine radikale konservative Bewegung genau diese Geschichte seit Jahren erzählt und damit ungeheuer erfolgreich, aber auch sehr zerstörerisch ist, dass die da oben alle irgendwie schuldig sind und das Land verraten und bedrohen und wir müssen das jetzt retten, indem wir das selber in die Hand nehmen. Und das ist eine aus gesellschaftlicher Perspektive eine ganz schwierige, ganz verheerende Folge, die, finde ich, durch diesen Epstein-Case, durch die Veröffentlichung von diesen vielen Akten nochmal so einen Turbocharge bekommen hat, nochmal besonders angefeuert worden ist. Und da würde ich mir wünschen, dass wir auch einen Schritt zurücktreten und uns fragen, was machen wir hier eigentlich, wenn wir diese darüber berichten als Journalisten oder wenn wir als Politiker uns hinstellen und diese Geschichte erzählen und daraus versuchen, politisch Kapital zu schlagen. Und das ist schwierig, aber Reflexion, glaube ich, gerade in so emotionalisierten Situationen ganz, ganz wichtig.
Boah, aber ich muss auch sagen, also, dass ich jetzt auch ein bisschen düsterer in die Welt gucke, wenn das so unsere Bilanz ist, ne? Dass es keine Gerechtigkeit geben wird und kann am Ende, dass die da oben, das haben wir jetzt hier mehrfach gesagt, diese Eliten, superreiche Politiker, Unternehmen, Menschen in Machtpositionen am Ende tatsächlich mehr dürfen, als im Gesetz steht oder mit mehr davonkommen vielleicht. Und Opfer mal lieber nichts sagen, als in die Öffentlichkeit zu gehen damit. Das ist ja eine schreckliche Bilanz. Also das, was du gerade als zerstörerisch oder so, ja, was, also was macht das mit unserer Gesellschaft? Ich hatte hier als Stichwort auf meinem Zettel noch diese für mich wirklich schwer fassbare Kultur des Wegsehens in den Kreisen von Epstein. Dass man also wusste, oder es gab ja auch so, dieser Mann schmeißt so andere Partys, wurde immer angedeutet. Der feiert anders, worin viele lesen, dass einfach, dass man wusste, okay, da passieren kriminelle Dinge. Und dass dann aber niemand gehandelt hat, dass es eine Kultur des Wegsehens gab. Und jetzt gerade sag mal, wenn ich dir so zuhöre, denke ich so, ja, man will auch gar nicht hingucken, weil man dann denkt, oh Gott, die Welt ist so, so böse und wir kommen gar nicht dagegen an.
Klar passieren böse Sachen auf der Welt. Und klar ist es, sind wir als einzelner Mensch, ich zumindest kann das für mich mal sehr klar sagen, nicht dafür gebaut, das alles zu verarbeiten und das alles mir irgendwie 24/7 reinzuziehen. Und weil dann raus nämlich so ein Reflex dann kommt, jetzt muss ich irgendwas machen, um das wieder gut zu machen. Das ist eine Überforderung. So. Und das ist eine Ohnmacht. Ich kann das gar nicht alles fassen, was da geschehen ist. Und ja, die Tatsache, dass reiche Menschen einen riesigen Aufwand betreiben, um ein Netzwerk zu unterhalten, in dem man einander Gefallen tut, in dem man einander finanzielle Gefallen tut oder Vorzüge macht, wo man Absprachen trifft, die nicht alle wissen sollen, weil sie auch nicht immer legal sind, wo man gemeinsam Partys schmeißt, das Geld verprasst, das man hat und die Macht ausnutzt, die man allokiert hat. Und das, wo sich alle sehr unangreifbar fühlen, sehr über dem Gesetz. Die Trivialität, mit der sie sprechen in diesen E-Mails, unabhängig davon, ob das jetzt die einzelne E-Mail war es oder nicht, oder vielleicht nachdem er schon wissen musste, dass gegen ihn ermittelt wird und dann schreibe ich jetzt mal noch eine E-Mail, die vielleicht in 10 Jahren, wenn sie vorm Gericht gezeigt wird, so aussieht, als würde sie mich entlasten. Wir können ja auch nicht wissen, ob das alles stimmt. Es ist ja ein notorischer Lügner, dieser Mann, der hier im Zentrum steht und dessen E-Mails wir jetzt lesen. Aber selbst diese Erkenntnis, dass da gar kein Unrechtsbewusstsein ist, sondern dass die miteinander reden, als wäre das das Normalste der Welt und sich gar keine Mühe geben, das ist etwas, das kann nur schlechte Laune machen, weil das unabhängig von der einzelnen Aussage, ob sie jetzt zutrifft oder ob sie auf einem wahren Ereignis beruht oder irgendwie später irgendwie in Frage nicht bestätigt werden kann, unabhängig davon, dieses Gesamtbild bleibt. Und das ist ja, und das ist eine ganz traurige Ironie, tatsächlich ja das, was irgendwie viele Menschen, die irgendwie verdrossen sind mit Demokratie und Beteiligung und gesamtgesellschaftlicher Verantwortung des Einzelnen für alle. Ja, wenn du in so einem Netzwerk bist, dann hast du kein Interesse daran, das Netzwerk zu bedrohen oder irgendwie sein Funktionieren einzustellen, indem du zur Polizei rennst und sagst, letzte Woche war ich auf einer Party von Jeffrey Epstein und da sind Sachen passiert, die würde ich jetzt hier aber gerne mal zu Protokoll geben. Das macht keiner. Und weil solange jeder davon profitiert irgendwie. Und das dafür braucht es Kontrolle. Und da würde ich gerne hin. Ich würde gerne fragen, was müssen wir ändern, damit sowas nicht wieder passieren kann. Weil die Frage, was genau ist denn vor 20 Jahren an diesem Dienstagabend in dieser Villa um 19.30 Uhr passiert und wer hat da welche juristische Verantwortung für zu tragen oder ist es schon verjährt, das bringt nicht so weit wie gerne die Frage nach der Zukunft. Wie können wir, was müssen wir als Gesellschaft für Kontrollinstanzen einbauen? Wie müssen wir Geld kontrollieren? Wie müssen wir Geldwäsche verhindern? Wie müssen wir politische Rechenschaft einziehen als Modell? Das ist etwas, das mir dann persönlich ein bisschen Hoffnung zurückgibt, ein bisschen Optimismus oder zumindest was, woran ich arbeiten kann, wo ich sagen kann, da bin ich wirksam.
Finde ich gut, dass du jetzt den positiven Turn hinbekommen hast. Finde ich gut. Man kann ja auch nicht auf nur negativ enden.
Ja, aber Annette, du, die sich gerade alltäglich durch diese mit diesen Files beschäftigt, und ich habe nur so ganz, ganz Mini-Ausschnitte auf Social Media gesehen. Fotos von alten Männern, zum Teil wirklich angesehenen Männern, ein Ex-US-Präsident, ein britischer Royal, die irgendwie junge Frauen, Mädchen auf ihren Schoß haben, jovial die Arme drumlegen, wo man einfach sieht, nee, das ist falsch bei so viel Altersunterschied, es ist wirklich abstoßend. Du hast E-Mails gelesen oder WhatsApp-Screenshots in extrem abwertender und sexualisierter Sprache über Minderjährige gesprochen wird. Samuel hat gerade gesagt, das macht schlechte Laune. Wie gehst du denn mit dieser schlechten Laune um, wenn du jetzt auch heute wieder dein Büro verlässt?
Ach, also mir macht das nicht so viel schlechte Laune, muss ich ehrlicherweise sagen, weil
also das ist, das kommt ja mit dem Job sozusagen. Also die letzte Geschichte, die ich gemacht habe, war irgendwie 30.000 Fotos von Foltertoten aus Syrien. Davor habe ich zum internationalen Markt von Leihmutterschaft recherchiert. Also sozusagen, wenn man nicht dran glaubt, dass Berichterstattung die Welt besser macht oder das Hinschauen auch wichtig ist, um dann die Konsequenzen zu ziehen, was muss besser, also wo müssen die Kontrollinstanzen und so weiter eingezogen werden, dann könnte man auch gleich den Job an den Nagel hängen und auch reich werden und dann auch einer von denen da oben werden. Weil das ist ja auch interessant, ne? Jeffrey Epstein ist ja aufgestiegen. Kam ja gar nicht, hat ja gar nicht Geld riesig geerbt oder so.
Guckst du anders auf Reichtum oder auf reiche Menschen in unserer Gesellschaft, seit du daran recherchierst?
Nö. Aber ich muss auch sagen, ich war durch Zufall auf einer der teuersten Privatschulen der Welt und habe da die reiche Elite von innen gesehen.
Okay, das klingt, als hätten wir noch mal eine andere Folge, Annette, in der wir das mal gleichen müssen.
Nein, aber ich finde auch ehrlicherweise, also das stimmt schon, also Samuel, was du gesagt hast mit, ne, diese Netzwerke und die haben sich alle, also, aber gleichzeitig denke ich mir so auch, so, also auch wir haben Netzwerke, ne? Also ich vergehe mich nicht an einem jungen Mädchen, aber sozusagen Netzwerke und dass ich davon profitiere, wenn mir jemand Dokumente gibt oder dass er davon profitiert, wenn er mir Dokumente gibt, dass sozusagen ich auf der Schule war und davon profitiere, dass ich diese Leute kenne oder so, dass sozusagen die Mechanismen sind uns jetzt den Normalsterblichen auch nicht ganz unbekannt, möchte ich mal sagen. Wohlgleich, das natürlich eine ganz andere Dimension hat, weil sie eben über dem Gesetz stehen. Und weil das ja durchweg krass einfach gezeigt hat, Geld kann sich eine gewisse Art von Straffreiheit kaufen und macht dich auf eine Art und Weise unantastbar. Aber eben nicht nur Geld, also sozusagen und dann die Kontakte zu den wichtigen Leuten, ne? Mhm. Und dieses Netzwerk und die, ich weiß was über dich, was die anderen nicht wissen oder was ich als Druckmittel benutzen kann. Also es ist auch nicht so plump, also es ist nicht nur die Millionen auf dem Konto oder die Millionen auf dem Konto.
Und es ist am Ende also nicht nur ein schlimmer Verbrecher in den USA, sondern ihr habt mir jetzt, das war nämlich das, was ich jahrelang dachte, wenn ich diesen Namen in den Überschriften hörte. Ich dachte, ja, das ist halt so ein schlimmer Case, der da gerade verhandelt wird und der Boulevardesk immer hochkommt. Aber ihr habt heute sehr deutlich gemacht, was das auch für Aspekte hat, über die wir als Gesellschaft nachdenken müssen, wie wir zusammenleben wollen und was wir von unseren Mitbürgern erwarten. Und mindestens mal dafür ist euer Job sehr wertvoll. Also vielen Dank. Danke, dass ihr euch hier heute mit mir durchgewühlt habt und euer Wissen geteilt habt.
Wir danken auch, Eva. Das ist wahnsinnig wichtig, sich dafür die Zeit zu nehmen. Und das ist super, das nicht nur in drei Zeilen in einem Instagram-Posting zu tun, sondern sich die Zeit zu nehmen, darüber so reden zu können. Und das ist sehr wertvoll. Danke für die Einladung.
Total. Danke.
Das war Deutschland 3000 zu den Epstein-Files. Mein Ziel mit dieser Folge war, euch einen groben Überblick über diesen Fall zu geben und hoffentlich ein besseres Gefühl dafür, warum der weltweit so eine Welle macht. Falls das gelungen ist, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr diese Folge mit anderen Leuten teilt, für die sie auch interessant sein könnte. Und ehrlich gesagt war mein Ziel auch, dass ihr danach sagen könnt, so, ich habe mir das angehört und jetzt muss ich mich erstmal eine Weile nicht mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich finde, das, was da passiert ist, beziehungsweise allein das, was wir schon wissen, das ist extrem verstörend. Und die Vorstellung, wie all das das Leben der jungen Opfer für immer verändert haben muss, ist echt bedrückend. Vielleicht habe ich mich auch deshalb bisher nie näher damit auseinandergesetzt. Aber jetzt bin ich wirklich froh, so viel mehr zu wissen. Annette und Samuel berichten darüber eben nicht durch so eine Boulevardbrille, sondern wollen rausfinden, was es über uns als Gesellschaft aussagt, dass so etwas passieren kann. Ich bin Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auch auf Instagram, sämtlichen Podcast-Plattformen und ab 1. April auch auf YouTube. Ab der nächsten Folge erscheinen wir zusätzlich als Videopodcast. Dann könnt ihr mich und meine Gäste also auch sehen und drüben auf YouTube mit uns über die Interviews diskutieren. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Wir wollen da einiges ausprobieren und deshalb bin ich auch super dankbar für euer Feedback.
Wollt ihr zum Beispiel künftig mehr solche Folgen wie heute, wo wir in einzelne Themen eintauchen mit Experten und Expertinnen? Oder sollen wir uns gefälligst auf Promi-Interviews beschränken? Schreibt mir das gerne und dann freue ich mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören oder vielleicht sogar sehen. An dieser Folge haben mitgearbeitet Isabella Huber, Kim Vanessa Schang, Axel Schöning und Ruby N. Schwietal. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.